Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Doping mit System und Plan dahinter. Russland hat sich damit die Teilnahme an einigen großen Sportereignissen verbaut in den letzten Jahren. Diese Woche ist nicht ein spezifisches Land im Visier der Fahnder. Bei einem internationalen Anti-Doping-Einsatz in 33 Ländern sind 234 Menschen festgenommen worden. Was dahinter steckt und wie schädlich die gefundenen Dopingmittel sind?
Man kann davon sprechen, dass da Leberleiden daraus hervorgehen, Nierenleiden. Da können Geschwüre wachsen, Herz-Kreislauf-Probleme bis zu psychischen Erkrankungen. Also das hat wirklich eine große Tragweite.
Das ist unter anderem Thema heute Abend bei uns im Podcast des Updates. Außerdem sprechen wir über das Verfahren gegen Schauspieler Kevin Spacey. Er soll einem Kellner mehrfach zwischen die Beine gegrapscht haben. Die Anklage steht jetzt vor dem Aus. Wieso? Dazu später mehr. Und mit im Update-Studio dabei ist Johannes Döbbelt. Er hat heute rund um Getreidesorten recherchiert, alternativ zu normalem Weizen oder Roggen.
Es gibt nämlich Forscher der Uni Hohenheim, die gerade erforschen, wie man eigentlich am besten solche Urgetreidesorten anbaut, also so ältere Sorten. Dinkel kennt man ja, aber es gibt auch noch zum Beispiel Einkorn oder Emma. Die haben so den Ruf, besonders gesund zu sein, aber ist nicht so einfach, die anzubauen und auch nicht so einfach damit zu backen. Und wir erklären heute mal, wie das geht.
Auch das hört ihr hier in der Dienstagsepisode des Update-Podcasts. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Ein weltweit koordinierter Einsatz im Kampf gegen illegales Doping. Viribus heißt diese Aktion, bei der in 33 Ländern nach Dopingmitteln, nach Geheimlaboren und hinter Männern und hinter Frauen gesucht wurde. Und das anscheinend mit Erfolg. Insgesamt wurden 234 Menschen festgenommen, fast 24 Tonnen Steroidpulver beschlagnahmt, was auch immer das ist. Über diese Ergebnisse der Drogenrazzia sprechen wir mit Marina Schweizer aus unserer Deutschlandfunk Nova Sportredaktion. Grüß dich, Marina.
Hallo.
Welche Dopingpräparate und Medikamente wurden denn im Rahmen der Aktion Viribus, heißt sie so?
Viribus, genau.
Sichergestellt?
Ja, also du hast gerade schon von Steroidpulver gesprochen, das war auch der größte Anteil. Also 24 Tonnen Steroidpulver, insgesamt waren es 3,8 Millionen Dopingpräparate und gefälschte Medikamente. Ganz verschiedene Sachen. Die Ermittler haben ja bei der Pressekonferenz da auch ganz, ganz unterschiedliche Präparate, wenn man so will, wirklich aufgetischt. Also haben die auf so einem Tisch verteilt und da sieht man, dass das sehr unterschiedliche Mittel waren. Steroide muss man vielleicht noch mal kurz erklären für die, die das nicht so wissen. Das ist eine Substanz, die eine ähnliche Wirkung hat wie das männliche Sexualhormon Testosteron. Man will dadurch den Stoffwechsel so beeinflussen, dass dann im Zusammenspiel mit Training der Muskelaufbau ja verschnellert wird oder schneller gemacht wird, das Muskelwachstum. Und die Regenerationsfähigkeit soll dadurch auch besser werden. Man kann das aber nicht sagen, ohne zu erwähnen, dass diese Substanzen verheerende Wirkungen haben können auf den Körper. Also man kann davon sprechen, dass da Leberleiden daraus hervorgehen, Nierenleiden. Da können Geschwüre wachsen, Herz-Kreislauf-Probleme bis zu psychischen Erkrankungen. Also das hat wirklich eine große Tragweite.
Jetzt haben die Ermittler ja wahrscheinlich auch Monate vorab recherchiert und hat sie jetzt die Menge der beschlagnahmten Präparate am Ende überrascht?
Also, dass die Ausmaße dieser Industrie gigantisch sind, das dürfte jetzt Menschen, die sich mit diesem ganzen Thema beschäftigen, eigentlich nicht überraschen. Der Markt für solche Präparate ist einfach riesig, weil auch die Gewinnmargen sehr hoch sind. Das sind Produkte, die zum Beispiel irgendwo in Asien ganz günstig hergestellt werden und dann in Untergrundlaboren zu Dopingmitteln weiterverarbeitet werden. Also die Pillen werden dann in solchen Laboren, teilweise in Garagen, wirklich erst geformt. Und was allerdings schon bemerkenswert ist, wie viele Präparate jetzt wirklich da dingfest gemacht werden konnten. Und ja, also genau diese Menge, die zeigt eigentlich, welche Ausmaße, welche Tragweite diese Razzia hat. Die Strafverfahren, das sind ja fast 900, die da jetzt eingeleitet wurden. Und man muss jetzt sehen, dass über die Hälfte dieser Verfahren in Deutschland eingeleitet wurden. Also auch hier wirklich ein sehr großes Thema.
Hm. Gibt es denn Erkenntnisse darüber, wie diese illegalen Mittel verkauft und auch verschickt werden?
Ja, also durch diese Razzien und diese Aktion hat man jetzt ein aktuelleres Bild davon, dass zum Beispiel da sehr viel Kryptowährung eingesetzt wird. Viel wird über Online-Apotheken, auch im Darknet vertrieben. Und Social-Media-Kanäle sind zum Beispiel, das ist jetzt wenig überraschend, aber Social-Media-Kanäle helfen einfach diesen Menschen, die sich in diesen Netzwerken organisieren, dabei das Ganze zu promoten und zu vermarkten.
Weiß man denn was über konkrete Sportarten, in denen es eingesetzt wird, oder weiß man was über den Markt und die Abnehmer dieser Dopingmittel?
Ja, das ist eigentlich das Interessanteste an der ganzen Sache. Es scheint hier tatsächlich weniger um den Spitzensport zu gehen, sondern wirklich um den Breitensport. Und da schauen wir jetzt etwas ins Auge, das ein aktuelles gesellschaftliches Phänomen ist, nämlich die Bodybuilding-Szene oder auch diese Szene im Fitnessstudio. Ja, also Menschen nehmen Nahrungsergänzungsmittel und schlittern dann recht schnell in diese Dopingmittel hinein.
Weltweiter Einsatz gegen Doping. Marina Schweizer aus der Sportredaktion mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova.
Also wenn ich so auf dem Land lebe, in Mecklenburg-Vorpommern, dann habe ich vielleicht eine günstige Miete, ich habe saubere Luft und finde immer einen kostenlosen Parkplatz. Dafür muss ich aber natürlich lange Wege in Kauf nehmen, möglicherweise zum Einkaufen oder zum Arzt. Und das Kulturangebot ist natürlich nicht so gut wie in der Stadt. Hier in Köln habe ich es als Radiojournalist leichter, einen Job zu finden. Das Internet ist sehr schnell hier. Ich habe 4 vietnamesische Restaurants, 2 Thailänder, 2 Inder und 5 Italiener in 2 Minuten Fußweg von meiner Wohnung. Also die Lebensverhältnisse in Deutschland sind überall sehr unterschiedlich und das wird dann zum Problem, wenn Leute eben kein Internet oder sehr langsames Internet haben, keinen Arzt in der Nähe und keine bezahlbare Wohnung finden. Die Bundesregierung will dagegen was tun. Deutschlandatlas nennt sie das Ganze. Diese Studie, die will sie morgen vorstellen. Josephine Schulz aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Was wissen wir denn schon jetzt über diese Studie der Bundesregierung?
Genau, also dieser Deutschlandatlas, der soll eben, wie du gesagt hast, zeigen, wie die Lebensverhältnisse in Deutschland in ganz verschiedenen Bereichen sind, also Bahnanbindung, Zugang zu Internet, Infrastruktur und so weiter und wie sich da die Regionen unterscheiden. Und den ganzen Bericht, den kennen wir jetzt noch nicht, den will der Innenminister Horst Seehofer morgen vorstellen, aber ein paar Ergebnisse sind schon bekannt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vergleicht, also Bruttoinlandsprodukt runtergerechnet auf die einzelnen Personen, dann kann man zum Beispiel sehen, dass die Ost- und Westspaltung schon noch eine bedeutende ist. Also da liegen dann Bayern und Baden-Württemberg ganz vorne und die ostdeutschen Länder eben hinten. Oder die Studie zeigt zum Beispiel, wo der Anteil von Menschen besonders hoch ist, die soziale Mindestsicherung bekommen. Also Hartz IV, Grundsicherung im Alter und so weiter. Und das sind dann vor allem die Stadtstaaten, das Ruhrgebiet und so ganz der Nordosten von Deutschland. Da sind das dann so um die 11% der Menschen, die soziale Mindestsicherung bekommen.
Und heute ist da schon eine Studie der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht worden dazu, wie viel Geld die Kommunen haben in Deutschland. Wie gleich oder wie ungleich ist denn hier das Geld verteilt?
Also die haben sich verschiedene Punkte in Sachen Finanzen angeguckt, Steuereinnahmen, Investitionen, Verschuldung und haben eben auch festgestellt, dass es da eine relativ große Kluft gibt. Also wenn man zum Beispiel auf die Extreme mal guckt, da ist dann auf der einen Seite so der Landkreis München und der nimmt eben pro Einwohner 7-mal so viele Steuern ein wie der schwächste Landkreis. Das ist Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. Ich weiß nicht, ob man das kennt, ich kannte es nicht.
Mhm.
Genau, und auch bei der Studie sieht man eben schon noch große Ost-West-Unterschiede. Also von den 40 Kommunen mit dem höchsten Steueraufkommen liegen 39 in Westdeutschland und von den 40 schwächsten liegen 35 in Ostdeutschland.
Wissen wir denn schon, was die Bundesregierung tun will, um die Lebensverhältnisse in Deutschland anzugleichen?
Die Bundesregierung, die hat ja eine Kommission eingesetzt für gleichwertige Lebensverhältnisse. Die hat jetzt 9 Monate lang getagt und morgen wird auf Basis von dem, was die da in dieser Kommission besprochen haben, dann das Kabinett Lösungsvorschläge beschließen und die vorstellen. Und es gibt jetzt einen 12-Punkte-Plan, der ist heute schon bekannt geworden, wo diese Vorschläge drinstehen. Also grundsätzlich ist die Linie erstmal so, dass man quasi sagen möchte, bei der Förderung von schwachen Regionen soll es nicht mehr nur um Ost und West gehen, sondern es soll geguckt werden, wo es Bedarf und egal, ob die Kommune jetzt in Niedersachsen oder in Brandenburg liegt. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von einzelnen Vorschlägen. Ich würde jetzt einfach mal exemplarisch 3 sagen, weil es sonst, glaube ich, zu viel wird. Also die Bundesregierung will zum Beispiel da, wo es für Unternehmen jetzt wenig rentabel ist, wahrscheinlich vor allem im ländlichen Raum, beim Glasfaserausbau unterstützen, also für besseres Internet sorgen. Dann will man öffentliche Institutionen, zum Beispiel Forschungseinrichtungen, besser in Deutschland verteilen, vor allem in die schwachen Regionen bringen. Das ist jetzt in dem Sinne kein super neuer Vorschlag. Und man will das ist so einer der konkretesten Punkte, eine Stiftung für Engagement und Ehrenamt gründen und damit eben zivilgesellschaftliche Initiativen vor allem finanziell unterstützen, weil am Ende sind es ja auch die, die einen wichtigen Beitrag für das Leben und die gleichwertigen Lebensverhältnisse leisten.
Gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland ist ein Ziel des Deutschlandatlas, der morgen von der Bundesregierung vorgestellt wird. Infos aus Berlin von Josephine Schulz.
Deutschlandfunk Nova.
F und U. Wenn diese beiden Buchstaben auf deinen Manschettenknöpfen stehen, dann heißt das einmal vielleicht Fuck you oder es bedeutet, dass du Frank Underwood bist. Oder beides. Frank Underwood, der hochrangige Politiker, später Vizepräsident und dann Präsident in der Serie House of Cards, gespielt von Kevin Spacey, bis plötzlich alles vorbei war. Durch die Vorwürfe gegen ihn im Herbst 2017 war das. Er soll mehrere Männer sexuell belästigt haben. Ein mutmaßlicher Fall wird seit Anfang des Jahres in Massachusetts vor Gericht verhandelt. Spacey soll einem damals 18-jährigen Kellner mehrfach in den Schritt gegriffen haben. Allerdings, das mutmaßliche Opfer verweigert plötzlich die Aussage. USA-Korrespondent Torben Ostermann in Washington. Warum diese Wendung im Prozess?
Ja, es liegt eigentlich alles an einem ziemlich banalen Gegenstand, nämlich an einem Handy. Auf diesem Handy soll der Beweis im Grunde drauf gewesen sein, nämlich Fotos und Chatprotokolle, die belegen sollten, dass Kevin Spacey diesen jungen Mann sexuell belästigt hat. Und dieses Handy ist auf einmal weg. Die Polizei sagt, sie hätte es der Familie zurückgegeben nach der Auswertung. Die Familie sagt, sie hat es nie zurückgehalten und das Handy ist weg. Und aus irgendwelchen Gründen gibt es auch kein Backup. Das heißt, dieser zentrale Beweis fehlt und das macht es natürlich jetzt für die Staatsanwaltschaft total schwierig.
Und es wird jetzt auch sehr schwierig, das zu verstehen, weil es soll ja Screenshots geben. Du hast auch gerade gesagt, es gab eine Auswertung bei der Polizei dieses Chats. Warum kann die Aussage der Polizei oder warum können die Screenshots jetzt das Originalhandy nicht ersetzen? Das fragt ihr euch auch, ne?
Das fragen wir uns auch und leider gibt es darauf überhaupt keine Antwort. Es wird immer wieder betont, dass quasi das Handy in physischer Form ganz wichtig ist für den Prozess, um eingebracht zu werden. Und nachdem aber die Staatsanwaltschaft bzw. der Richter gesagt hat zu dem jungen William Little, ob er sozusagen das Handy hätte und ob er daran nichts verändert hätte, hat er sofort von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und das Handy ist nicht aufzufinden.
Alles etwas eigenartig. Das heißt jetzt für den Prozess, er könnte zu Ende gehen, weil der Richter hat gesagt, dass der Prozess womöglich nicht mehr durchführbar ist?
Genau, es könnte jetzt ziemlich schnell zu Ende gehen. Der Anwalt von Kevin Spacey hat ein sofortiges Ende gefordert. So geht es natürlich nicht in einem Rechtsstaat. Die Staatsanwaltschaft hat sich erbeten, eine Woche Zeit zu haben, um jetzt zu gucken, wie sie weitermachen will. Aber es gibt relativ viele, die davon ausgehen, dass der Prozess nächste Woche zu Ende geht, weil eben dieser zentrale Beweis fehlt.
Wie schätzt du nach all dem die Chancen ein, für Kevin Spacey wieder ins Geschäft zu kommen? Immerhin gibt es ja auch andere Männer, die Spacey noch beschuldigen, ne?
Ja, allerdings. Insgesamt gab es ja damals 30 Vorwürfe von verschiedenen Männern gegen Kevin Spacey. Dieser nun ist der einzige, der vor Gericht gelandet ist und möglicherweise auch nicht schlecht für Kevin Spacey ausgeht. Ob er allerdings ein großes Comeback bald feiern kann, das halte ich für fraglich. Er ist ja damals sofort aus allen Serien und Filmen rausgenommen worden. Ziemlich spektakulär ja bei House of Cards. Da hat man ja spontan das Skript noch geändert und im Grunde seine Frau zur Präsidentin werden lassen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Ruf, ob jetzt sozusagen verurteilt oder nicht, der Ruf von Kevin Spacey ist so ramponiert, dass da, glaube ich, ein schnelles Comeback nicht möglich sein wird.
Tom Mustermann in Washington. In den USA, da steht der Prozess gegen Schauspieler Kevin Spacey vor dem Aus. Beweismaterial ist verschwunden.
Deutschlandfunk Nova.
In Frankreich wird Fliegen bald teurer. Das war auch ein Thema heute. Also die Regierung dort hat angekündigt, dass sie ab dem kommenden Jahr eine Ökosteuer auf Flugtickets einführt. Amelie Fröhlich aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was plant die französische Regierung da genau?
Also sie will, dass für die Umweltsteuer pro Flugticket zwischen 1,50 Euro und 18 Euro fällig werden. Kommt ganz drauf an, was für ein Flug das ist. Für Inlandsflüge in Frankreich und auch innereuropäische Verbindungen musst du 1,50 Euro in der Economy Class zahlen. Bist du in der Business Class unterwegs, sind es 9 Euro. Und wenn du weiter wegfliegst, dann wird es teurer. Auf Flugtickets zu Zielen außerhalb von Europa werden in der Economy Class 3 Euro draufgeschlagen. 18 Euro sind es in der Business Class. Die Umweltsteuer gilt übrigens für alle Flüge, die in Frankreich starten. Ausgenommen sind Anschlussflüge und Flugreisen auf die französische Mittelmeerinsel Korsika. Und auch die französischen Überseegebiete sind ausgenommen. Und zwar, weil die vom französischen Festland anders als mit dem Flugzeug kaum zu erreichen sind.
Und was hat die französische Regierung dann mit dem Geld aus dieser Ökosteuer vor?
Das will sie in umweltfreundliche Infrastruktur stecken, also vor allem in die Bahn. Die französische Regierung, die geht davon aus, dass sie mit der neuen Steuer so rund 180 Millionen Euro pro Jahr einnimmt. Das Ganze ist für Frankreich auf jeden Fall auch ein Risiko, weil französische Flughäfen durch die Steuer ein bisschen weniger attraktiv werden, also sowohl für Fluglinien als auch für Fluggäste. Nach der Ankündigung sind die Aktien mehrerer Fluggesellschaften dann auch, wie zum Beispiel von Lufthansa, Air France, KLM oder Ryanair, erstmal eingebrochen. Air France sagt, dass die Ökosteuer für das Unternehmen zu einem spürbaren Wettbewerbsnachteil führt.
Umweltorganisationen, die sehen das vermutlich ganz anders.
Ja klar, aber trotzdem ist zum Beispiel die Organisation Transport and Environment mit der neuen Steuer in Frankreich auch nicht zufrieden. Sie sagt, der Steuersatz ist doch ziemlich niedrig und er werde vermutlich keinen wirklich vom Fliegen abhalten.
Wie stehen denn andere Länder in Europa so zu so einer Flugökosteuer?
Ja, also laut der Organisation erheben 5 Länder so eine Steuer auf Flugtickets, zum Beispiel Großbritannien und Schweden. Und es gibt auch einige andere, die dafür sind, den Flugverkehr aus Umweltschutzgründen teurer zu machen. Die Niederlande etwa, die planen für 2021 eine nationale Flugsteuer. Im Gespräch sind 7 Euro pro Ticket. Und die Belgier, die haben eine europaweite Lösung vorgeschlagen. Und die finden eigentlich auch die Niederlande und Frankreich gut. Aber wie so oft in der EU ziehen sich die Verhandlungen einfach und dazu meint Frankreichs Verkehrsministerin.
Das Bewusstsein ist da, es kommt auch Bewegung in die Sache, aber die Not ist nun mal akut.
Ja, und deswegen hat Frankreich jetzt erstmal einen Alleingang gemacht.
Du hast jetzt über viele Länder gesprochen, aber nicht über Deutschland. Wie ist denn Deutschlands Position?
Ja, also Deutschland hat schon so eine ähnliche Steuer und zwar seit mehr als 8 Jahren sogar. Luftverkehrsabgabe heißt die bei uns. Für Langstreckentickets werden etwas über 40 Euro fällig. Eine Kurzstrecke kostet knapp 8 Euro. Aber anders als in Frankreich ist sie bei uns nicht zweckgebunden. Das heißt, sie fließt also nicht beispielsweise nur in bessere Zugstrecken. Die Organisation Transport and Environment, von der ich eben ja schon gesprochen habe, die hält die Abgabe in Deutschland übrigens für effektiver als die in Frankreich. Sie bringe fast 5-mal so viel ein wie die geplante französische Abgabe.
Aber die Bundesregierung, die arbeitet gerade auch noch an einem ganzen Gesetzespaket in Sachen Klimaschutz, oder nicht?
Genau, da geht es unter anderem auch um die Frage einer CO2-Abgabe. Im September, also schon bald, soll zu dem Klimaschutzpaket ein Fahrplan aufgestellt werden. Denn im Moment gibt es noch keine so richtig klare Linie in der Bundesregierung zum Thema CO2-Abgabe. Die SPD, die ist dafür, das Ganze auch national umzusetzen. Und die Union möchte lieber auf eine europaweite Lösung hinarbeiten.
Jetzt hat erstmal Frankreich angekündigt, eine Ökosteuer auf Flugtickets einzuführen. Die Reaktionen darauf und wie andere Länder zu diesem Thema stehen, hat uns Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion gesagt.
Deutschlandfunk Nova.
Passiert so schnell, ne? Schlecht geschlafen, lange gearbeitet, noch ewig im Bus stehend, im Innenstadtstau gestanden und dann abends auf dem Sofa eingeschlafen. Allerdings mit Zigarette in der Hand. Bis zu 200.000 Brände gibt es laut Feuerwehr in Deutschland jedes Jahr. Und jeder 5. Brand entsteht durch menschliches Fehlverhalten. So auch bei einer 17-Jährigen aus Rendsburg, die in der vergangenen Nacht noch eine Zigarette in ihrer Wohnung raucht und dabei einschläft. Wohnungsbrand, Rauchgasvergiftung, im Wesentlichen alles nochmal ganz gut gegangen. Aber das Spannende daran ist, wie kann das denn sein, dass wir plötzlich wirklich einschlafen und zwar in so einer Situation mit einer Zigarette in der Hand? Ist das eine Typfrage? Unsere Reporter Stefan Beuting wollte herausfinden, was da genau passiert, wenn wir ohne unseren Willen einschlafen und was wir dagegen tun können.
Wegnicken in der Schule oder Uni, das ist nicht besonders schlimm. Wegnicken in der Bahn und dabei die Haltestelle verpassen oder die Pizza im Ofen verschlafen und vom Brandmelder aufwachen. Das ist immer noch eine gute Story, um sie nachzuerzählen. Aber dann wird's schon übel. Zum Beispiel mit Zigarette einschlafen oder Müdigkeit am Steuer.
Und das ist das klassische Phänomen, wo es schon sehr gefährlich wird, wenn man auf der Autobahn lange fährt und meint so, boah, was ist eigentlich die letzten 5 Kilometer passiert? Uff, dann schreckt man manchmal hoch. Muss ich zugeben, kenne ich auch mal.
Passiert also selbst dem Schlafforscher. Lennart Knaack arbeitet als Somnologe in Köln. Auf einem Monitor in seiner Praxis zeigt er mir Kurven von Hirnströmen. Links wach, rechts schlaf. Sein Finger zeigt auf diesen besonderen Bereich in der Mitte. Was Knark hier misst, hat jeder einzelne von uns zwar schon tausende Male erlebt, aber doch immer wieder verpasst.
Ich suche den mal, wir gehen mal ein bisschen weiter, wo es plötzlich wie ein Schalter hier passiert ist. 22 Uhr 28 kommen hier Thetawellen rein. Und wenn man jetzt den Patienten wecken würde, dann, oh Gott, ja klar, bin ich eingeschlafen.
Was hier in dem Diagramm scheinbar plötzlich kommt, kündigt sich in der Regel an durch Vorläufer, sogenannte Prodromi.
Warnsignale, körperliche Signale, die da entstehen. Und wenn man so hochschreckt und sich aktiviert und man merkt, der Puls geht hoch, wenn man sich selbst versucht zu aktivieren, da braucht man schon sehr viel Energie, um Adrenalin auszuschütten.
Besonders heftig, wenn das beim Autofahren passiert. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin weiß aus einer Umfrage, dass jeder vierte Autofahrer bereits mindestens einmal am Steuer eingeschlafen ist. 43% der befragten Autofahrer glauben, sie könnten den Zeitpunkt des Einschlafens sicher vorhersagen. Studien zeigen, es verhält sich genau anders. Autofahrer überschätzen regelmäßig ihre Fitness im Auto.
Viele Studien zur Vigilanz und zur Müdigkeit und Reaktionszeitmessungen zeigen, dass ein ganz klassisches Charakteristikum auch der Sekundenschlaf ist, dass man das oft falsch einschätzt. Man denkt, man ist noch fit. Und dann kommt er, zack. Und von der einen auf der anderen Sekunde, das reicht aus.
Vigilanz, das ist die Wachsamkeit. Sie aufrechtzuerhalten ist schwierig, wenn der Monotoniestress steigt. Genau das ist mir mal passiert. 50 Minuten Autobahn Richtung Niederrhein, kein Problem. Dann noch 10 Minuten Landstraße Richtung Brünen. Aufgewacht bin ich vom Geräusch trommelnder Maiskolben. Dann habe ich gebremst und bin kurz vor der Uferböschung der Issel stehen geblieben. Was zum Teufel ist da passiert?
In dem Moment, wo wir uns relativ gut aktivieren können, können wir vielleicht noch Sachen gerade über der Wasseroberfläche halten. Und wenn wir dann denken, oh, Autobahn vorbei, oh, super, Landstraße, jetzt wird es entspannter, fehlt die Vigilanz. Und da passieren eben viele Unfälle. Gerade Landstraßen sind sehr gefährlich.
Was man tun kann? Knark hat dazu Tipps aus 3 Kategorien. Die erste Kategorie, Symptome ernst nehmen. Und handeln.
Das ist, dass sich aktivieren müssen, Fenster aufmachen, dass man sich zum Beispiel zwickt, dass man merkt, man muss häufiger blinzeln oder man sieht verschwommen.
Dann auf jeden Fall frische Luft oder Pause mit Kniebeugen.
Ich versuche das manchmal mit Kneifen.
Ja, Kneifen ist ein Schmerzreiz, mach erstmal super wach. Ne? Ja. Aber man will ja nicht so eine Autofahrt nach 200 Kilometern mit lauter blauen Flecken überstehen.
Daher Tipp Nummer 2. Vorbeugen.
Man sollte eigentlich vorbeugend rangehen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich fahre in Urlaub, dann sollte ich mir abends nicht noch die Hucke zutrinken. Ich sollte ausreichend früh ins Bett gehen. Ich sollte versuchen, mich angemessen, nicht zu schwer zu ernähren. Ich sollte versuchen, eine gute Schlafqualität zu haben. Und ich sollte auch dann denken, dass ich auch als junger Mensch zum Beispiel Pausen mache. Das ist Quatsch. Die Sachen, die wir alle damals, als ich in Marburg studiert habe, Marburg-Marseille, durchgefahren, 1200 Kilometer, sollte keiner machen.
Und dann wäre da noch der dritte Tipp, das große Ganze.
Schlafen und Wachen sind 2 essentiell zur Gesundheit gehörende biologische Phänomene, die unser Nervensystem braucht.
Sekundenschlaf, ob mit Zigarette oder am Steuer, wäre dann vielleicht ein Zeichen dafür, dass schon seit Tagen, Monaten oder Jahren was mit dem Schlaf nicht stimmt.
Das heißt, das ist auch auf zellulärer, molekularer, genetischer Ebene Stress, der möglicherweise auch, das ist jetzt, da ist man gerade dabei, entzündliche, neoplastische, also Krebserkrankungen fördern kann. Und deshalb sollte man nicht versuchen, am Schlaf zu sparen.
Deutschlandfunk Nova.
So richtig groß ist die Auswahl bei einem durchschnittlichen deutschen Bäcker ja nicht, also zumindest nicht bei den Getreidesorten. Ne? Weizen, Roggenbrote gibt es eigentlich immer und mittlerweile auch oft noch irgendwas mit Dinkel. Aber wenn ihr in eurer Bäckerei nach Emma oder nach Einkorn fragt, dann gucken die euch erstmal mit fragenden Augen an. Sei denn, es ist so eine Spezial-Bio-Bäckerei oder so. Wissenschaftler der Uni Hohenheim, die haben jetzt einen Feldversuch vorgestellt. In diesem Fall ist das mit diesem Feldversuch wörtlich zu verstehen. Sie haben nämlich 150 verschiedene Sorten Einkorn, Emma und Dinkel angepflanzt auf Feldern, aus denen später 500 verschiedene Mehle werden sollen. Was an diesem sogenannten Urgetreide so besonders ist und ob das vielleicht auch gesünder ist als klassischer Weizen. Das hat Johannes Döbbelt aus unserem Update-Team heute recherchiert. Johannes, was wollen die Forscher denn mit diesem Anbau überhaupt genau rausfinden?
Die wollen rausfinden, welche dieser vielen Sorten, die da testweise angebaut werden, die besten sind. Also welche sich gut für Bauern zum Anbau, aber auch für die Bäcker dann später zum Backen eignen. Die Forscher hatten sich dafür vor einer Weile etliche Sorten von diesen Urgetreidearten wie eben Emmer oder Einkorn besorgt und dann das Ganze an 6 verschiedenen Standorten in Deutschland angebaut. Und sie sagen, das ist jetzt der weltweit größte Feldversuch mit diesen Urgetreidesorten. Und jetzt stehen sie übrigens auch schon kurz vor der Ernte.
Was macht diese alten Getreidesorten eigentlich zum Beispiel im Vergleich zu Weizen so besonders?
Es gibt einige Unterschiede und vor allem auch Schwierigkeiten für Bauern und Bäcker. Deshalb forscht die Uni Hohenheim auch schon ziemlich lange an dem Thema. Also das erste Problem haben die Bauern, die das Ganze anbauen, weil diese Urgetreidesorten, die übrigens auch zur Gattung Weizen zählen, weil die oft nicht so robust sind wie so normaler klassischer Weizen, den wir kennen. Das heißt, die kommen zum Beispiel mit Gewittern, mit Wetter nicht so gut klar, hat mir Professor Friedrich Longin erzählt. Der ist Agrarbiologe und der Versuchsleiter an der Uni Hohenheim.
Bei dem Klima von heute, wo im Sommer sehr viel starke Gewitter mit starken Regen kommen, kippen die gerne um. Und dann ist das Korn liegt dann unten im Stroh und kann durchaus mit Pilzen belastet werden oder keimt los.
Also es keimt los und ist damit eben für die Ernte auch nicht mehr zu gebrauchen. Und unter anderem das führt dann dazu, dass der Ertrag für den Bauer am Ende auch nicht besonders gut ist. Also im Vergleich zum Weizen hat Dinkel ungefähr ein Viertel weniger Ertrag. Emmer hat sogar nur die Hälfte und Einkorn noch weniger. Also Weizen liegt da deutlich vorne. Und das ist auch einer der Gründe dafür, warum diese alten Getreidesorten einmal deutlich teurer sind und warum davon in Deutschland aktuell auch viel, viel weniger angebaut wird im Vergleich zum klassischen Weizen.
So, Nachteile hast du aufgezählt. Gibt es da noch irgendwelche Vorteile im Anbau?
Ja, der Vorteil ist, dass diese Arten da, wo sie schon angebaut werden, weniger gedüngt und gespritzt werden. Also der Anbau ist letztlich nachhaltiger und das erhöht natürlich auch so ein bisschen die Vielfalt. Also Stichwort Biodiversität ist eben vielfältiger, wenn jetzt nicht überall nur Mais oder Weizen steht, sondern eben auch mal Emmer oder Einkorn.
So, dann gehen wir mal zum Bäcker. Die einen mögen es knusprig, andere etwas körniger, es soll mehr kleben oder nicht. Lass uns mal beim Bäcker in der Backstube nachschauen, welche Unterschiede gibt es da?
Also einerseits loben viele den Geschmack dieser Ursorten, weil die einfach ein bisschen anders schmecken. Also so ein Dinkelbrot schmeckt ja schon anders als ein Weizenbrot. Ja. Aber auch Einkorn zum Beispiel soll so ein bisschen nussiger schmecken. Aber für die Bäcker ist das gar nicht so einfach, aus diesem Urkornmehl dann auch ein Brot zu backen. Das liegt einmal daran, dass der Teig oft klebriger ist als beim normalen Weizen und deshalb auch schwerer zu verarbeiten. Und im Ofen kann es schon mal passieren, dass das Brot einfach nicht so schön in Form bleibt, wie es sollte, sagt Friedrich Longin.
Stellen Sie sich mal so ein schönes Holzofenbrot vor. Ein runder Leib, der hat eine schöne Form von einer Melone, die einmal quer durchgeschnitten worden ist. Während bei Dinkelemmer Einkorn ist das dann so, der hat nicht die Teigstabilität, dann läuft er eher flach und dann gibt es nicht ganz ein Fladenbrot, aber die Tendenz eher ein Fladenbrot als das Runde, was wir gewohnt sind.
Also man kann schon damit backen, sagt zum Beispiel auch die Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks. Aber man muss als Bäcker halt auch wissen, was man macht, wissen, wie es geht, wie man den Teig kneten muss, wie lange er ruhen muss und so weiter.
Jetzt könnte man auf die Idee kommen, und so wird es ja auch oft verkauft und beworben, dass diese alten ursprünglichen Getreidesorten auch gesünder sind als Weizen, herkömmlicher Weizen oder Roggen. Ist das so?
Also wenn man sich die Inhaltsstoffe so anschaut, dann haben all diese Getreidesorten viel Gesundes mit drin. Und grundsätzlich sind die Nährstoffe auch sehr ähnlich, aber ein paar Unterschiede gibt es schon. Also Emmer hat zum Beispiel deutlich mehr Vitamin E als Weizen. Einkorn hat besonders viel Carotinoide, das ist das Zeug, was ja zum Beispiel auch in Möhren oder in Spinat mit drin ist. Dinkel hat ziemlich viel Eiweiß, Kalium und Eisen zum Beispiel und gilt deshalb besonders für Vegetarier oder Veganer als gesundes Getreide. Aber Vollkorn, Weizen, also der klassische Weizen, hat auf der anderen Seite dafür mehr Ballaststoffe als Dinkel und Emmer. Und Roggen hat sogar noch mal mehr Ballaststoffe. Also die haben alle so ihre Vor- und Nachteile. Übrigens noch ganz interessant, Gluten enthalten auch die Urkornarten. Also Emmer, Dinkel und Einkorn, überall Gluten drin. Also die sind jetzt nichts für Menschen mit Zöliakie, mit dieser Glutenunverträglichkeit.
Und nichts für amerikanische Influencerinnen. Die sind ja alle glutenunverträglich.
Ja, das stimmt.
Auf gar keinen Fall kann
Gluten.
Man Gluten. Glutenfree. Forscher der Uni Hohenheim bauen im Moment für einen Feldversuch im großen Stil Einkorn, Emmer und Dinkel an, um die besten Sorten zu ermitteln und um mehr aus diesem Anbau zu lernen.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.